Hallo und herzlich willkommen im zweiten HBL-Update, eurem Podcast, in dem es um die zweite Handball-Bundesliga geht. Und heute hat es schon zumindest bei mir hier extrem viel geregnet, weil ich glaube auch das Wetter feststellt, die zweite Liga ist auf der Zielgeraden. Bald ist die Saison vorbei. Das heißt auch vorletzte Folge für diesen Podcast in dieser Saison. Aber umso schöner, dass wir einen tollen Gast haben, der uns das Ganze nochmal ein bisschen einschätzt, der uns fachkundig erzählt, was jetzt eigentlich nächste Woche passiert, worauf wir uns einzustellen haben. Ich freue mich auf Vincent Sohmann vom Dessau-Roßlauer HV. Mein Name ist Finn-Ole Martins und jetzt geht's los. Hi Vincent.
Moin, grüß dich.
Schön, dich zu sehen. Wie geht es dir?
Ja, ganz gut. Gestern unglücklich verloren. Etwas unnötig, aber das große Ziel haben wir ja schon erreicht vor ein paar Wochen. Zum Glück. Momentan macht es auch wieder Spaß, einfach vor Zuschauern zu spielen aus dem Derby. Aber klar, hätten wir gern gewonnen gestern. Aber tja, nicht zu ändern.
Ja, man hört tatsächlich logischerweise noch deine Enttäuschung. Es war ja auch nicht irgendein Spiel, sondern es war direkt noch ein Ostduell gegen Aue. Da müssen wir gleich drüber sprechen, klar. Aber ich wollte eigentlich positiv reinstarten in diesen Podcast, in dem ich dir auch tatsächlich gratuliere zu eurem Ziel, das ihr erreicht habt, zum Klassenerhalt. Und das war ja wirklich das große Ziel. Ich sage aber, nach eurem Top-Start mit 6 Siegen aus den ersten 8 Spielen wart ihr für mich immer einer der Favoriten auf den Klassenerhalt, oder?
Ja, klar. Wir hatten auch ein paar Highlights auch auf jeden Fall zum Anfang. Ich meine, gegen Schwartau zu Hause gewonnen, da haben wir, glaube ich, noch nie Land gesehen. In Dormagen gewonnen, das war auch gefühlt das erste Mal mit Dessau. Und da hatten wir, glaube ich, 10-2 Punkte dann nach 6 Spielen. Und Hamm haben wir noch gewonnen zum Beispiel, was für mich auch sehr schön war. Ja, danach ging es aber, ich will jetzt nicht sagen bergab, aber gut, wir mussten auch, dass wir das nicht so halten können. Hatten dann natürlich auch, wie jede Mannschaft in dieser Corona-Saison, auch ein paar Sachen, mit denen man umgehen musste. Und ja, am Ende sind wir froh, dass wir das geschafft haben alles.
Da sage ich nochmal Gratulation zu.
Danke.
Und gleich dröseln wir das alles ein bisschen auf, aber jetzt gucken wir auf das Wochenende. Also ihr hattet gestern euer Spiel gegen Aue. Und dann habe ich reingeschaut und da führtet ihr mit 4. Und da habe ich gedacht, ja, also Heimsieg. Ah. Warum lagt ihr dann nach Abpfiff doch noch mit einem Treffer zurück, ergo verloren?
Ja, das kann man eigentlich, das Spiel zu Hause gegen Aue kann man eigentlich genau auf das Spiel in Aue legen. Da haben wir, glaube ich, auch 5 Minuten vor Schluss noch mit 3 geführt oder irgendwie sowas in der Art. Und da war es jetzt auch wieder so. Ich meine, wir führen auch 5 Minuten vor Schluss mit 2 Toren, glaube ich, und kriegen dann in 40 Sekunden 2 Gegentore und dann steht es auf einmal unentschieden. Ja, dann verwirfst du vorne noch 1-2 Bälle, klare Chancen auch und ja, verlierst du halt am Ende leider. Ich meine, unentschieden wäre auch mal okay gewesen, aber ja, so ist das nur im Sport.
2 Statistiken fand ich ziemlich spannend. Erstens, das war jetzt der 6. Sieg in Folge von Aue gegen euch.
Ja.
Warum tut ihr euch gegen den EHV so schwer?
Gute Frage, ja. Ich meine, wir waren jetzt gefühlt 2-mal besser gegen Aue und hätten es auch 2-mal verdient gehabt, meiner Meinung nach. Aber Aue war einfach abgezockter in den entscheidenden Momenten, sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel. Waren halt in den entscheidenden Momenten einfach da. Haben entweder hat der Torhüter gehalten oder haben einen Ball geklaut oder sonst irgendwas. Und dann werden halt die Spiele entschieden in den letzten 5 Minuten. Da kannst du 50 Minuten oder 55 Minuten den tollsten Handball spielen und machen, was du willst. Wenn du die letzten 5 Minuten nicht performst, verlierst du halt ein Spiel. Und darum geht's ja.
Absolut, absolut. Und das läuft bei Aue einfach gerade komplett in die andere Richtung, nämlich in eine positive. Das war der 9. Sieg in Serie. Das werdet ihr ja in der Vorbereitung auch gesehen haben auf dieses Spiel. Was beeindruckt dich am EHV am meisten gerade aktuell?
Ja, wir hatten es jetzt, unser Trainer hat es auch gesagt vom Spiel, was in Aue einmalig ist. Da passieren so krasse Sachen, wie dass Autos angezündet werden und sowas. Also ganz krasse Sachen und kranke Sachen, die man so auch gar nicht kennt eigentlich, so aus der Handballszene zumindest. Und egal, was da passiert ist, die sind immer positiv da rausgekommen. Also sie haben immer gesagt, okay, jetzt erst recht, so eine Stimmung bei denen gefühlt. Und gut, 9 Spiele in Folge gewonnen, wenn es dann einmal läuft, dann weiß man ja, dann läuft's. Bis du dann mal wieder ein Spiel verlierst und dann geht es vielleicht in eine andere Richtung. Und ich meine, die hatten ja auch eine Phase, da haben die auch 9 Spiele in Folge verloren, glaube ich. Und die auch relativ deutlich. Aber wie das alles laufen kann, wenn man auf einmal Selbstvertrauen hat und wie es läuft, sieht man ja jetzt gerade. Also 9 Spiele in Folge gewonnen, die stehen noch nicht zu Unrecht da oben.
Wie kann man sich davon freimachen, wenn man weiß, beim Gegner war es wirklich so eine brutale Saison? Die Corona-Erkrankung von Trainer Stefan Swart kam ja auch noch dazu.
Ja, genau. Ja, weiß ich nicht. Das müsste die Auer wahrscheinlich fragen. Also muss man schon sagen, Hut ab, was die geleistet haben, wie die auch nach jedem Rückschlag wieder zurückgekommen sind. Und du hast es gerade gesagt, der Trainer erkrankt und auch Dolle erkrankt an Corona. Auch einige Spieler Dolle erkrankt an Corona und trotzdem spielen die so eine super Saison. Also da muss man schon Hut vorziehen, ganz klar.
Bevor wir gleich ausführlich zu euch kommen, einmal kurz der Blick auf den gesamten Spieltag. Es war ja nicht das einzige Spiel an diesem Wochenende, glücklicherweise. Elf-Florenz gestern auch noch deutlich gegen Bietigheim, 33 zu 24 gewonnen. Das war auch noch am Sonntag. Am Samstag die ganz große Palette mit vielen Spielen. Gibt es ein Ergebnis, mit dem du so vielleicht in der Form nicht gerechnet hast?
Also in der Form auf jeden Fall haben gegen Schwartau. Ich meine, du hast es vorhin schon gesagt, da stand zur Halbzeit 17-7.
Ja.
Da guckt man sich ja schon nochmal um. Hat man auch, ich glaube, Schwartau hat auch nur mit 9 Feldspielern gespielt in Hamm. Ist natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen Ausrede, aber ist ja schon ein Grund vielleicht, dass es so gelaufen ist.
Ja, die gehen personell nicht nur auf dem Zahnfleisch, also schon auf dem Knochen eigentlich, wenn man mal ernst ist.
Genau, auch mit den Torhütern hatten sie auch dolle Probleme mit Nachverpflichtungen und ich glaube, der Torhüter-Trainer stand ja auch schon mal zwischendurch wieder auf dem Parkett mit 50 Jahren oder wie alt er ist. Ja, und bei denen ist natürlich auch klar zu sehen, seitdem die wissen, dass es nicht mehr um viel geht, geht es da gerade auswärts schon bergab bei denen. Also ich meine, die haben jetzt glaube ich auch eine Weile nicht mehr gewonnen, oder? Zumindest spielen die seit einer Weile nicht mehr gut, obwohl die eigentlich eine gute Mannschaft haben. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
11:1 stand es nach einer Viertelstunde. Das ist schon brutal. Bist du schon mal mit so einem Rückstand in eine Partie gegangen?
Gut, dass du fragst. Wir haben ja in Lübeck letztens stand es, glaube ich, bei uns letzte Woche auch 10-1 oder irgendwie so. Ich glaube ja, 10-1 stand es. Da haben wir auch alles verworfen, was ging. Und Lübeck hat sich dann auch in so einen Rausch gespielt. Und so schnell kannst du manchmal gar nicht gucken, da steht es auf einmal 10-1 oder so. Und dann ist das Spiel fast schon gelaufen. Also
Stimmt, ich sehe das hier gerade nochmal. Da stand
schwierig.
es auch ähnlich, ne? 10-1 nach 16 Minuten, 10-2, dann 11-2. Ja, okay, ähnlicher Verlauf tatsächlich.
Ja.
8-0 nach 13,5 Minuten. Das
Das hatte ich so vorher auch noch nicht, muss ich sagen. Also so ein krass 8-0, kann ich mich nicht dran erinnern.
da kannst du doch eigentlich nicht viel mehr machen als Auszeit nehmen, durchpusten und erstmal auf die Anzeigetafel schauen und sagen, was ist denn hier los?
Ja, da wechselst du eigentlich nochmal alles durch, was geht, weil beim 8-0 hast du auf jeden Fall nicht so viel richtig gemacht und hoffst dann, dass der Rest vielleicht mal ein bisschen Leistung aufs Parkett bringt. Dann hast du ja auch mit dem 7. Feldspieler versucht und alles gemacht, aber gut, am Ende konnten wir es einigermaßen erträglich gestalten, weil wenn du mit 8 und hinten liegst, bist du schon froh am Ende, ja, wenn du nicht mit 20 verlierst eigentlich.
Der erste Treffer nach 14,5 Minuten wurde von Vincent Sohmann per 7 Meter verwandelt. Was geht einem bei diesem 7 Meter durch den Kopf? Weil das ist ja eine bizarre Situation.
Ja, da geht's, also es ist natürlich oft beim Siebeter so von wegen, der muss jetzt rein und wenn es dann 8-0 steht, gut, wenn du zu viel drüber nachdenkst, verhaust oder versemmelst, nee, aber klar ist das schon im Hinterkopf, du guckst immer auf die Anzeige, da kam ich auch von der Bank, dann guckst du natürlich immer hoch zur Anzeigetafel, steht's 8-0. Da gehst du jetzt auch nicht mit dem größten Selbstbewusstsein und Selbstverständnis zum 7-Meter-Strich, aber ja.
Hat ja geklappt, zumindest beim 7 Meter. Dann hat Lübbecke das Spiel am Ende dann doch deutlich gewonnen. Damit schlagen wir wieder den Bogen zur Tabelle. Hamburg, Lübbecke, Gummersbach, es ist noch wirklich nichts entschieden. Hamburg hat zwei Spiele, 54 zu 14 Punkte. Lübbecke hat noch ein Spiel, 54 zu 16 Punkte. Und Gummersbach auch noch ein Spiel, ein Zähler da hinten. Wer macht's?
Ich glaube schon, dass Hamburg und Lübeck das das machen werden am Ende. Das glaube ich auch verdient nach der Saison. Hat mich jetzt auch gewundert, dass sie in Rimpa verloren haben. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen werden es schon beide schaffen.
Das war ein anderes interessantes Ergebnis an diesem Wochenende, durchaus, genau. Rimpa schlägt den TuS. Und um das Ganze dann rund zu machen, auch unten ist es ja noch wirklich hauchdünn. Also Wilhelmshaven einen Zähler vor Emstetten, bekommt aber noch 4 abgezogen.
Ah, ich glaube, dadurch, dass Emstetten jetzt gewonnen hat, werden die Klasse halten und werden nächstes Jahr auch in der zweiten Liga spielen. Und Konstanz und Wilhelmshaven, ich glaube, Konstanz hatte jetzt zu viele Matchbälle, auch die sie vergeben haben zu Hause gegen Wilhelmshaven zum Beispiel. Was du dann halt, wenn du gewinnen oder wenn du in der Liga bleiben willst, musst du das halt dann gewinnen in der Phase. Und das haben sie halt nicht geschafft. Und Emstetten hat es jetzt geschafft, gegen Fürstenfeldbruck gewonnen. Und ich denke, die werden es schon schaffen jetzt.
Und wenn wir mal rechnen, Wilhelmshaven, 21 Zähler, wenn wir die 4 schon abziehen.
Die schaffen es gar nicht mehr, ne?
Die können Emstetten gar nicht mehr überholen. So, also Konstanz mit 2 Spielen hat da jetzt noch die Chance am langen Hebel. Aber dann fast weg. Also Konstanz kann auf 25 noch kommen und könnte, also Emstetten muss verlieren und Konstanz muss die letzten beiden gewinnen, dann könnte Konstanz Emstetten noch überholen.
3 Punkte Rückstand haben die, hast du gesagt?
Ja.
Würde theoretisch auch ein Unentschieden reichen. Ich glaube, die haben nämlich den direkten Vergleich gewonnen gegen Emstetten.
Du bist ein Fuchs.
Aber gut, wenn du Unentschieden spielst, kannst du auch gewinnen.
Ja, hast du, wie kann man im Handball Unentschieden spielen? Ne? Also zumindest im Vorfeld. So, Spaß beiseite. Das ist also die kurze Einschätzung zu diesem Wochenende. Übrigens, kurze Frage an dich zum Thema HPI. Wer war der erfolgreichste Dessau-Spieler an diesem Wochenende? Was glaubst du?
Philipp Ambrosius würde ich jetzt einfach mal schätzen.
Warum?
Weil er gerade, ich glaube in der ersten Halbzeit hat er gefühlt 75% gehalten. Und das Traurige ist, wenn dein Torhüter 75% hältst und du trotzdem nur mit einem in die Halbzeit gehst, oder mit einem Torführung in die Halbzeit gehst. Zweite Halbzeit dann leider nicht mehr ganz so stark, aber gut, das war ja klar, dass du nicht über ein ganzes Spiel 75% halten kannst, also gefühlt 75%. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird er schon den besten Wert haben.
Hast du völlig recht. Ist auf Platz 3 bei den Torhütern an diesem Wochenende. Und hat einen HPI-Wert von 179. Das ist schon brutal gut. Wenn nicht, Jan-Steffen Redwitz von Großwallstadt und Matthias Puhle von Gummersbach noch ein bisschen erfolgreicher, was die Zahlen anbelangt, gewesen wären. So, Ende der Statistikgeschichte. Jetzt kommen
ganz
wir mal.
Ganz kurze Zwischenfrage. Kannst du mir das mit diesem HPI eigentlich erklären? Also, was es da genau mit auf sich hat mit diesem...
Guck mal, jetzt bin ich bis zur vorletzten Folge hier durchgekommen, ohne dass ich hier abgefragt werde. Und jetzt tatsächlich werde ich mal hier getestet. Nein, klar. Also du startest beim Wert 100. Und wenn du gute Aktionen hast, jetzt als Torhüter eine Parade zum Beispiel, oder wenn Vincent Sommann ein Tor erzielt oder einen klasse Pass spielt und so weiter, dann gibt es Punkte obendrauf. Und wenn du logischerweise technische Fehler machst und so weiter, dann werden dir Punkte abgezogen. Das heißt, du startest immer beim Wert 100 und von da an pendelt sich das dann alles an.
So, okay, und das wird nach der Statistik dann quasi...
Genau, wenn du mal schaust hier, wenn wir mal auf die Position jetzt am Wochenende schauen, links außen, bester Wert Alex Pfeiffer von Großwallstadt 146, Rückraum links mit Sven Wesseling, der natürlich deutlich mehr Aktionen dann vielleicht in so einem Spiel bekommt, 206. So, ne? Also das ist schon brutal gut. Rückraum Mitte, Merten Krings von Hamm, kennst du ja auch noch, 157. Am Kreis 146 der beste Wert. Das sind eigentlich, also 206 für Sven Wesseling da auf halb links ist schon brutal gut. Hast schon mit 206. Mhm. Outstanding. So, das war jetzt die Kurzform. Wenn man jetzt noch mehr wissen möchte, dann klickt euch gerne auf die Seite liquimoli-hbl.de und dann /Handball-Performance-Index, so heißt das Ganze richtig. Und das datenbasiert hier mal mit ganz, ganz vielen Metriken, die da noch zusammengerechnet werden. Da kann man sich das alles nochmal reinziehen. Dafür braucht man nicht ein Studium, aber man sollte ein bisschen Mathe können. Kannst du Mathe?
Kopfrechnen kann ich, ja. Also Kopfrechnen bin ich sehr gut, der Rest hört es dann auch immer auf.
Deswegen wusstest du eben, dass auch bei Konstanz so schnell mit den 3 Punkten.
So ist es.
So, warum aber dieser Herr nicht Mathelehrer geworden ist, sondern doch Handballer, das wird er uns jetzt erzählen im Hauptteil dieses Podcasts. Vincent Sohmann ist heute bei uns. Freue mich sehr. Bevor wir mal damit starten, wo du eigentlich handballerisch herkommst, musst du mir mal erzählen, ich habe in der Vorbereitung irgendwo gelesen, ich polarisiere ganz schön. Warum glaubst du, dass du polarisierst?
Es gibt ja viele Spieler, von denen man sagt, oder auch viele Persönlichkeiten, von denen man sagt, entweder liebt man die oder man hasst die. Ist, glaube ich, bei mir nicht ganz so krass, aber es geht schon in die Richtung. Das auch gerade meine Spielweise. Ich werde auch oft von eigenen Fans oder eigenen Verantwortlichen gefragt, warum ich so übers Feld trotte, nenne ich es jetzt mal. Weil einfach meine Explosivität dann mehr zur Geltung kommt, wenn man übers Feld trottet, nenne ich jetzt mal, wenn man langsam übers Feld läuft und es so ein bisschen behäbig aussieht. Und ich glaube, das war auch im Zusammenhang mit meinen goldenen Schuhen mal, war, glaube ich, habe ich mich gerade mal so erinnert, war das, glaube ich, mal.
Wann hattest du goldene Schuhe?
Letzte Saison, glaube ich. Ja. Doch, letzte Saison. Und da hatte mich ein Reporter mal gefragt, ob das Absicht ist, goldene Schuhe zu haben, um aufzufallen. Und dann war das eigentlich so eine Sache, mit der ich mich vorher noch nicht beschäftigt hatte. Das war eigentlich so, nö, ich fand die Schuhe ganz cool. In Weiß gab es die, glaube ich, nicht mehr. Und deswegen habe ich die einfach in Gold genommen. Und da habe ich auch gesagt, dass ich lieber durch Leistung auffalle, als durch Schuhe, außergewöhnliche Schuhe oder frisch gemachte Haare oder so, wie man ja gerade sieht.
Aber sind wir jetzt schon so weit angekommen, dass man polarisiert aufgrund der Farbe seiner Schuhe?
Ach du, gibt's ganz, ganz viele Sachen, durch die man polarisieren kann. Nee, aber ich habe ja meiner Meinung nach nicht polarisiert durch meine Schuhe, sondern eher durch die Spielweise. Und ich habe es gestern auch wieder erlebt gegen Aue. Ich leg mich auch gerne mal mit Spielern an. Oder so dieses Necken, will ich es mal formulieren, mit anderen Spielern. Was aber auch, Bengt Bornhorn hat gestern auch wieder auf den Kopf getroffen, hat gesagt, es macht einfach viel mehr Spaß, wenn Zuschauer da sind. Weil man dann die Stimmung noch so hoch, die kocht dann auch noch so hoch und für die Momente lebt man ja als Sportler. Dass man einfach diese Emotionen ausleben kann und sich auch mal mit den anderen Spielern so ein bisschen anlegen kann, soweit es alles fair bleibt natürlich. Aber das war es ja gestern auch, deswegen ist das ja kein Thema. Macht es einfach viel mehr Spaß.
Ja. Ändert aber nichts an deiner Spielweise.
Nö. Was auch noch so ein Beispiel ist, ist natürlich Heinevetter, der natürlich unglaublich polarisiert. Ich glaube, das ist der polarisierendste Spieler, den es gibt. Wir haben letztens wieder ein Spiel geguckt, wo ein Mannschaftskamerad gesagt hat, guck dir mal an, wie der mit den Schiedsrichtern immer diskutiert ist. So, bei jeder Entscheidung geht er zu den Schiedsrichtern hin und sagt, was ist los, warum. Und das sind natürlich so die Spieler, die im Gedächtnis bleiben. Und Stefan Kretschmer war auch so ein Beispiel. Der ist natürlich durch alles aufgefallen, durch Haare, Schuhe, Verhalten, auf dem Platz, neben Platz. Aber auch so ein Beispiel für einen polarisierenden Spieler. Ja.
Aber was dann eben parallel dazu läuft, du musst natürlich auch sportlich überzeugen. Und jetzt habe ich vorhin nochmal den Blick beispielsweise auch in die Torschützenliste geschaut, da bist du auch Top 20. So, also das gibt dir ja recht.
Ja, klar. Ich will mich aber eigentlich immer nicht so krass über die Torschützenliste definieren. Weil ich eigentlich mehr der bin, der die anderen Leute ins Spiel bringen will. Und muss ja auch sagen, wenn ich nicht diese Meter werfen würde, dann wären da auch nicht so viele Tore oder würden da auch nicht so viele Tore stehen. Ja, aber ich denke, dass es für mich eher wichtiger ist, die Mitspieler ins Spiel zu bringen. Gerade meiner Position natürlich auch geschuldet und meiner Größe auch, weil aus dem Rückraum jetzt von 9 Metern hochsteigen ist bei mir jetzt auch schwierig. Da haben wir halt andere Spieler und das ist eigentlich mehr meine Aufgabe, die in die Position zu bringen, damit die das machen können.
So, aber auch da läuft's ja und auch das klappt ja. So, das heißt jetzt, okay, verstehe, du polarisierst bei Gegenspielern, du brauchst die Emotion, du polarisierst ein bisschen auch bei den Schiedsrichtern, wenn du so versuchst, so ein bisschen anzuecken so. Polarisieren bedeutet ja auf der anderen Seite aber auch, du kriegst wahrscheinlich dann von den eigenen Fans ganz viel Liebe.
Ja, schon. War auch mal anders. Ich kann mich zum Beispiel an ein Spiel erinnern mit Hamm in Dessau, wo es dann skandiert hat, Vincent Sohmann hat ja Hausverbot, weil ich bin ja dann nach Hamm gewechselt, habe ein Jahr in Hamm gespielt und dann bei dem Spiel in Dessau wurde das skandiert von den Fans, weil Hamm und Dessau auch eine Geschichte hat, was die Fans angeht, wo ich aber nicht so sehr drin stecke, dass ich das jetzt zum Besten geben könnte. Aber ja, ansonsten, ich meine, die sind dann auch wieder alle zu mir gekommen, als ich das erste Spiel dann wieder hier war und haben gesagt, ja, war nicht so gemeint und das war ja auch nicht nachtragend und ist natürlich immer froh, wenn die Fans hinter ihm stehen und das war ja dann wieder so, als ich nach Dessau gekommen bin, zum Glück.
Klar, also dass die eigenen Fans logischerweise dann hinter einem stehen, sagst du ja auch, wenn du die Emotionen brauchst, dass dich das pusht. Aber bist du dann auch einer, wenn die gegnerischen Fans in dem Fall dann sich gegen dich aufpushen? Also ich erinnere, wenn wir mal an Oli Kahn zum Beispiel denken, der gesagt hat, ich brauche eigentlich die Pfiffe von den gegnerischen Anhängern, dann fahre ich es richtig hoch.
Naja, so krass ist es nicht, würde ich sagen, bei mir, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe dann Angst oder irgendwie sowas, wenn die gegnerischen Fans dann auf einmal buhen oder pfeifen oder sonst irgendwas. Das ist eigentlich schon was, was mich auf jeden Fall anstachelt, weil dann weiß man, dass man auch einiges richtig gemacht hat, denke
Ja,
ich.
ein sehr, vorhin haben wir über bizarre Momente gesprochen, aber wahrscheinlich ein sehr beeindruckender Moment auch, oder? Also kannst du das in dem Moment ausblenden, wenn du in eine Halle kommst und das skandiert wird, dass du hier Hausverbot hättest?
Ja, definitiv. Das beschäftigt einen nicht. Oder beschäftigt mich zumindest nicht. Und ich glaube, viele andere Sportler sehen das genauso. Man kriegt da halt auch nicht so viel mit, wenn man auf dem Spielfeld steht und in diesem Tunnel ist. Ich muss auch sagen, dass ich das im Spiel gar nicht so mitbekommen habe, dass es eher so nach dem Spiel mir erzählt wurde. Und ja, dann im Nachhinein war es schon witzig. Also. Es ist jetzt nicht, ich habe das auch kein Böse genommen oder so. Es war einfach lustig und interessant, dass die das dann gerufen haben oder skandiert haben.
Aber wo wir gerade bei Häusern sind, wo bist du zu Hause? Wo kommst du handballerisch her?
Aus Magdeburg. Angefangen mit 7 Jahren, nee, 8 Jahren beim Post SV Magdeburg. Was wahrscheinlich keinem was sagen wird, aber dann in der D-Jugend, ich glaube 2007 war es, zum SC Magdeburg gewechselt und da ja dann auch eine gefühlte Ewigkeit gespielt.
Da alle Jugendteams dann durchlaufen.
Genau. Alle Jugendteams, ein paar Einsätze in der ersten Mannschaft gehabt, aber vorrangig bei den sogenannten Youngsters in der dritten Liga.
Bestes Erlebnis in der Jugend?
Oh, da gab es viele. Ich meine, wir hatten in der A-Jugend hatten wir eine unglaublich coole Truppe, wo jede Auswärtsfahrt und nach jedem Heimspiel zelebriert wurde. Ja, sind ja in den Meisterschaften auch immer relativ weit gekommen, haben dann zwar immer gegen die Füchse verloren, aber es war trotzdem eine richtig coole Zeit, gerade in der A-Jugend mit TS Glawisch zum Beispiel zusammen von Schwartau. Und mit zwei, drei anderen Leuten, Alex Saul zum Beispiel, ist auch von Eisenach. Da waren schon ein paar coole Typen dabei. Ein besonderes Erlebnis kann ich, glaube ich, gar nicht rauspicken. Also, was auch immer interessant war, unsere Fahrten zum Balaton, weil wir da so ein Turnier hatten. Balaton Cup hieß das, glaube ich. Was dann, als wir so alt waren, leider nicht mehr so groß war. Aber als wir in der C-Jugend waren oder B-Jugend waren und da sind immer die kompletten Jugendmannschaften von Magdeburg alle hingefahren und da waren unfassbar viele Mannschaften. Siehst du, in dem Zusammenhang fällt mir doch noch ein besonderes Erlebnis ein. Wir waren nämlich mit der C-Jugend einmal da und sind da am Ende sogar Sieger geworden von diesem Cup. Und da gab es dann immer so einen Finaltag, also wurde in jeder Jugend wurde dann das Finale gespielt in der großen Halle in Veszprém. Also nicht diesen Glaspalast, den gab es damals noch nicht. Aber trotzdem mit, ich würde mal so schätzen, 3.000, 4.000 Zuschauern. Und die ganzen anderen Jugendmannschaften waren dann natürlich auch da, weil wir haben gespielt und die restlichen Mannschaften haben natürlich zugeguckt. Oder viele haben zugeguckt. Und das war so ein krasses Erlebnis, weil in der C-Jugend, wie alt ist man? 13, 14 oder irgendwie sowas, glaube ich. Und dann hast du da vor 3.000, 4.000 Zuschauern gespielt. Also vorher beim Mittagessen im Hotel, da habe ich nichts gegessen, weil da war ich wirklich. Das war, glaube ich, so das letzte Mal, wo ich richtig, richtig aufgeregt und richtig nervös war
Das
vorm
kann ich
Spiel.
verstehen.
Ja. Gut, dass wir drüber sprechen.
Aber auch dann wieder in dem Moment, in dem man auf die Platte kommt, ist das dann weg, oder?
Ja, da guckt man dann nochmal nach links und rechts und oben und unten und guckt, wie viele Leute dann da sind, aber dann konzentriert man sich auf sein Spiel und das haben wir da auch ganz gut gemacht. Ich glaube, wir haben sogar relativ deutlich gewonnen, aber ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Und was natürlich auch cool war, dass die ganzen älteren Jugendmannschaften von uns auch da waren und die uns natürlich auch gebührend gefeiert haben.
Also würdest du schon sagen, dass im Jugendbereich dort beim SC das sehr eingeschweißt war, weil so etwas fügt dann ja auch zusammen. Du bist an einem anderen Ort, sportlicher Erfolg kommt noch dazu, die anderen feuern dich an.
Ja, wir sind immer C-, B- und A-Jugend zusammen in einem Bus gefahren nach
Aber war ein
Veszprem.
großer Bus.
Das war ein großer Bus, ja. Und 14 Stunden oder was man da fährt, glaube ich. Das war schon interessant. Schade, dass es den Cup in der Form so nicht mehr gibt. Also das war schon ein riesiges Erlebnis.
Wer war denn aus Jugendzeiten dein bester Kumpel?
Schon Alex Sauer, würde ich sagen. Der kam auch zu der Zeit, kam er, glaube ich, gerade nach Magdeburg. Ich glaube, das war so 7. Klasse. Und dann haben wir uns, glaube ich, durchgängig, wenn wir in einem Team waren, und waren wir eigentlich immer, weil wir ein Jahrgang sind, ein Zimmer geteilt und haben eigentlich alles zusammen gemacht. Wir hatten auch so eine kleine Clique, nenne ich es jetzt mal. Da war auch Nikolas Stiebler zum Beispiel dabei, Moritz Stemmler. Das war so unsere Gang, wie ich es jetzt mal nenne.
Davon laufen ja noch extrem viele rum im Handball gerade.
Definitiv. Ich habe es ja schon gesagt. Thies Glavisch zum Beispiel. Alex Saul. Aber wenn man jetzt auch sieht, so aus den älteren Jahrgängen, wie viele Leute früher in Magdeburg in der Jugend gespielt haben, das ist ja schon krass. Also.
Zeigt aber auch, wie hoch die Leistungsdichte dort ist und wie schwierig der Step dann in den Profibereich, oder?
Ja, gerade in Magdeburg ist es auch schwierig, was die Jugend betrifft. Also vor ein paar Jahren waren sie ja noch, was heißt vor ein paar Jahren, ich sag mal vor 10 Jahren waren sie ja noch unangefochten Nummer 1, sind glaube ich auch durchgängig deutscher Meister geworden, in der A-Jugend und auch in der B-Jugend. Und von diesen Jahrgängen spielen halt viele, viele in der ersten oder auch zweiten Liga. Aber in den letzten Jahren, gerade die Füchse Berlin oder auch Leipzig haben natürlich da so ein bisschen den Rang abgelaufen und gerade Berlin, die haben ja eine unfassbare Jugendarbeit. Also wir haben das Finale gegen Dormagen auch kurz geguckt. Die hatten ja gar keine Chance. Also was die auch ausbilden und was die halt auch schaffen im Gegensatz zu Magdeburg zum Beispiel. Die jungen Talente dann auch mal in die erste Mannschaft zu holen. Also so ein Tim Freihöfer zum Beispiel spielt dann auf einmal erste Liga und ist dann auf einmal im Kader und spielt und bringt auch seine Leistung.
Trotzdem habt doch auch ihr damals davon geträumt, dass das bei euch klappt mit Magdeburg.
Definitiv, na klar, sicher. Ich meine, ein paar Spiele haben wir ja auch gemacht, aber es war eher mal so ein bisschen Lückenfüller und wenn sich einer verletzt, dann bist du dabei. Da musste man schon froh sein, wenn sich einer verletzt hat und man war dann auch wirklich dabei und es wurde nicht noch einer nachnominiert oder nachverpflichtet. Das gab es auch öfter. Und es ist eigentlich schade, weil Magdeburg immer eine gute Jugendarbeit hatte und eigentlich auch immer noch hat. Aber diese Anschlussförderung, ich glaube, der letzte Spieler, der es in Magdeburg direkt geschafft hat, ist Matze Musche, was auch ein guter Freund von mir ist. Und der ist aber mittlerweile auch schon 29. Das heißt, es sind schon ein paar Jahrgänge vergangen, wo es keiner direkt in die erste Mannschaft geschafft
Kurzer Ausflug, weil ich sehe, du hast ja auch Bart. Nutzt du auch sein Öl? Sein Bartöl, das er auf den Markt gebracht hat?
Nee, so weit habe ich es noch nicht getrieben. Habe ich mich auch nicht so viel mit beschäftigt. Ich hatte das mal gesehen. Finde ich auch cool, dass er das macht. Also, dass er auch was sich aufbaut neben dem Handball und seine Bekanntheit einfach nutzt dafür. Ist sehr legitim und ja, freut mich, dass er so ein Unternehmer geworden ist.
Ja, ich hätte gedacht, du hättest ihn ein bisschen beraten da, wie das Öl so schön geschmeidig wird oder so.
Nee, wenn man seinen Bart anguckt, der ist ja schon. Manche sagen immer, der sieht komisch aus. Ich finde den total cool mit seinem blonden Bart. Ich hätte auch gern einen blonden Bart, aber naja.
Vielleicht liegt es am Öl, vielleicht
Muss ich
musst du es doch noch
graben.
nutzen. So, zurück zum Handball. Definitiv, auf jeden Fall, hast du dir denn irgendwann Gedanken gemacht und gesagt, wenn ich den nächsten Step gehen will, dann muss ich mal schauen, wo?
Bei mir war es tatsächlich so, dass ich, also ich war dritter Mann quasi hinter Yves Grafenhorst und Madsen Muschau auf Linksaußen und habe dann bei den Youngsters gespielt. Und eine Saison war da extrem, weil wir sind Meister geworden in der dritten Liga und konnten nicht aufsteigen, weil zweite Mannschaften dürfen in der zweiten Liga nicht spielen.
Genau, wir reden von Magdeburg 2.
Genau, ja. Und da wusste man, dass man da nicht so wirklich erreichen kann. Also die Zeit bei Naxos war unglaublich cool, also, tolle Leute kennengelernt, aber man wusste, man konnte sich denken, dass man es bei der ersten Mannschaft schwierig wird. Und bei der zweiten Mannschaft hatte man irgendwann diesen sportlichen Anreiz nicht mehr. Weil du bist einmal Erster geworden, hättest theoretisch in der zweiten Liga spielen können, hättest dich sportlich qualifiziert dafür, aber konntest es halt aufgrund der Regularien nicht. Und das war, glaube ich, für viele von uns auch so ein Meilenstein, dann zu sagen, okay, dann müssen wir woanders hingehen. Bei mir war es dann auch so, dass ich ein Vertragsangebot bekommen hatte für 2 Jahre später oder für eine Saison später. Und ich dann, wir hatten, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also wir hatten so einen Perspektivkader in Magdeburg mit 7 Leuten, also jede Position ein Mann, der quasi dritter Mann bei der Erstmannschaft ist und bei den Youngsters komplett spielt. Und dann hatte ich ein Vertragsangebot bekommen und dann hatten sie einen Rechtsaußen verpflichtet, obwohl es ja diesen Perspektivkader gab, was halt diese Anschlussforderung sein sollte. Dann hat sich ich weiß gar nicht mehr, ob es Facebook war oder Instagram, ich glaube bei Facebook damals noch, so ein Post gemacht, von wegen, wir setzen auf die eigene Jugend. Also es ist schon so ein bisschen gestichelt gegen Magdeburg und gegen die Vereinsführung. Und das hatte der Torwarttrainer damals gelesen, Thomas Svensson, und ist dann, glaube ich, zum Management hingegangen und daraufhin wurde das Vertragsangebot dann irgendwie zurückgezogen. Was ich aber sagen muss, was im Nachhinein die beste Entscheidung war, weil da hätte ich nur auf Linksaußen gespielt. Und dann ist mir aber bewusst geworden, dass ich viel lieber auf Rückraummitte spielen möchte. Und dann hatte mich Uwe im Urlaub damals noch angerufen, weil ich war ja dann im Sommer quasi ohne Verein für die nächste Saison. Und deshalb war gerade aufgestiegen.
Uwe Jung
Genau,
Andreas.
Uwe Jung-Andreas, unser Trainer jetzt. Und hat gefragt, wie es dann aussieht, zum Glück. Und dann bin ich auch nach Dessau gewechselt. Und ja, ich glaube, das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
Krass, also tatsächlich ein Social Media Post. Ein
Genau. Genau.
Wechsel aufgrund. Von welchem Jahr reden wir?
Oh, 2000, ja, 14, 15, irgendwas in dem Dreh, würde ich sagen. Also, ich habe das im Nachhinein so gehört, ob das jetzt genauso stimmt mit diesem Post, weiß ich natürlich nicht, aber es hat mich im Nachhinein auch nicht mehr so beschäftigt, weil ich dann wusste, dass ich so oder so die richtige Entscheidung dann getroffen hatte.
Vergesst Twitter und Instagram und so, die ganzen Medien, die dann später Dinge beeinflusst haben und so, auch in der Politik. Facebook kann auch Handball wechseln. Ein bisschen befördern. Was macht Dessau aus?
Was macht Dessau aus? Ich glaube, der Zusammenhalt von gerade von den Fans, also letzten 2 Spiele haben wieder auch trotz der Niederlage gestern unfassbar viel Spaß gemacht, weil unsere Fans einfach so positiv verrückt sind. Die waren auch nach dem Hamburg-Spiel waren die auch vor der Halle und haben dann Pyrotechnik gezündet und haben uns angefeuert, obwohl wir gerade mit 6 Toren verloren hatten. Und das ist, glaube ich, was es nicht so oft oder sehr selten gibt. Einfach dieser Zusammenhalt von den Fans, auch von den verschiedenen Fangruppen. Und es gibt so viele Menschen in Dessau, so viele Fans, die ihr letztes Hemd quasi geben, um eine Dauerkarte zu kriegen. Also das ist Wahnsinn. Das verblüfft mich immer wieder aufs Neue und ist richtig cool. Macht richtig Spaß.
Jetzt bist du natürlich nicht irgendein Spieler in Anführungsstrichen, sondern du bist Führungsfigur, du bist Kapitän mittlerweile, hast deswegen auch, also wegen den Punkten, die du gerade aufgezählt hast, im Winter deinen Vertrag verlängert?
Ja, klar, das hat auch eine Rolle gespielt. Aber die wichtigste Rolle war einfach, dass ich auch mal einen langfristigen Vertrag haben wollte, gerade nach dem Jahr in Hamm, was nicht so glücklich verlaufen ist. Und einfach mal froh bin, mich ein oder zwei Jahre nicht darum zu kümmern, einen Vertrag verlängern zu müssen oder nach neuen Vereinen zu gucken oder sonst irgendwas. Da bin ich einfach froh, dass ich das jetzt auch langfristig machen konnte und dass Dessau das auch langfristig mit mir gemacht hat. Ich glaube, dass ja auch gerade durch unseren neuen Geschäftsführer Sebastian Glock einiges entsteht und einiges entstehen kann. Und ich freue mich, wenn ich da den Teil zu beitragen kann, dass hier noch einiges aufgebaut wird.
Also das Hausverbot ist Geschichte.
Das ist Geschichte, ja. Boah, habe ich schon geklärt mit den Fans oder haben die Fans mit mir geklärt, besser gesagt.
Wie kam das Jahr in Hamm überhaupt zustande?
Der damalige Trainer von Hamm, Kai Rothenpieler, hat mich dann irgendwann angerufen oder über meinen Berater, ich glaube über meinen Berater damals noch. Und ja, bin ich da einmal hingefahren nach Hamm, habe mir das alles angeguckt. Und es ist natürlich von der Professionalität schon auch eine andere Hausnummer als in Dessau. Die haben eine eigene Halle, also einen eigenen Schlüssel zur Halle, die haben eine eigene Kabine, haben Waschmaschinen in der Kabine. Das ist halt alles sowas, was jetzt erstmal nicht so wichtig klingt, aber was natürlich für einen Wohlfühlfaktor schon ausschlaggebend ist oder was viel Wert hat. Und auch was das Athletiktraining angeht in Hamm, war auch sehr professionell, muss ich sagen. Und wenn dann noch dazu kommt, dass man auch mal woanders hin möchte und nicht immer in Magdeburg oder Dessau bleiben wollte und auch mal was anderes sehen wollte, hat mich das schon gereizt. Ist natürlich nicht so glücklich verlaufen dort leider, aber ich habe trotzdem also unglaublich viele coole Menschen kennengelernt. Ich meine, jetzt auch letztens, wo wir gegen Hamm gespielt haben, wieder mit ewig mit denen unterhalten. Die hätten auch wahrscheinlich noch 3 Stunden da bleiben können, da hätten wir auch noch was zu reden gehabt. Also bereuen tue ich es auf jeden Fall nicht. Wäre natürlich cool gewesen, wenn es sportlich auch noch besser gelaufen wäre, aber mein Gott.
Aber du bist für dich schon mal dran gewachsen.
Ja, definitiv. Auch das erste Mal weiter weg von zu Hause. War auch interessant. Ja.
Was war sportlich gesehen die größte Herausforderung dort?
Als ich dort unterschrieben hatte, hieß es, glaube ich, dass ich, oder habe ich zumindest gedacht, dass ich schon erster Mann bin auf Mitte oder zumindest einen gleichwertigen Mitspieler bekomme. Dann kam, glaube ich, irgendwann später die Mitteilung, dass Sören Südmeier dahin geht aus der ersten Liga, was natürlich dann schon eine Hausnummer war. Dann diese Rolle nochmal anzunehmen, wo man halt wusste, okay, man ist eigentlich schon klarer zweiter Mann. Weil hinter so einem erfahrenen und auch guten Spieler jetzt Ansprüche zu stellen, in die Startformation zu rücken, das wäre auch vermessen gewesen. Mit dieser Rolle dann auch umzugehen, das war schon schwierig. Kannte man so auch nicht aus der Jugend, muss ich sagen.
Wie lange dauert das, bis der Kopf das ja nicht drin hat, aber bis du das akzeptierst, weil du ja trotzdem aber versuchst, in jedem Training dich anzubieten, zu zeigen, ey Mann, ich bin da.
Ja, akzeptieren hat eigentlich nicht so lange gedauert, weil es war halt ein gestandener und ein guter Spieler, mit dem ich mich auch gut verstanden habe. Wollte ich nur nebenbei mal erwähnen.
Ist ja auch ein sehr cooler Typ, muss man mal sagen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ist eine coole Socke. Aber wie gesagt, in Hamm waren eigentlich alle Leute sehr aufgeschlossen und sehr cool. Man hat auch konnte viel unternehmen mit allen, auch mit den Freundinnen von jedem Einzelnen. War noch öfter dabei, das war schon eine coole Zeit, ja. Um jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, akzeptieren hat nicht so lange gedauert, aber diese sportliche Leistung dann abzurufen hat ja leider fast gar nicht funktioniert. Ist natürlich im Nachhinein immer einfach, dann alles auf den Trainer zu schieben. Ich glaube, dass er auch eine große Rolle gespielt hat, weil er einfach kein Vertrauen in mich hatte und, glaube ich, auch andere Sachen von mir erwartet hat, als eigentlich mein Spielertyp ist. Und dann kommt man auch schnell in so eine Situation rein, wo man weiß, okay, man spielt eh nicht so viel. Man versucht zwar im Training immer wieder, sich irgendwie anzubieten, aber irgendwie funktioniert es dann nicht. Und da ist man dann froh, wenn man eine Freundin hat, die einen zu einem hält und die für einen da ist. Und ja, weil sportlich war es dann nicht so einfach und hat nicht so viel Spaß gemacht.
Also deine bessere Hälfte ist mit nach Hamm gekommen.
Genau, also wollte eigentlich auch da Arbeit suchen. Hat dann aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert und ist dann aber öfter gependelt und war fast jedes Wochenende. Also ist natürlich auch eine ganz schöne Strecke gewesen und mit Kosten auch verbunden. Ist dann aber trotzdem fast jedes Wochenende nach Hamm gekommen und ja.
Dann bist du ja irgendwann wieder zurückgekommen. War das auch ein Grund, warum es zurück nach Dessau ging?
Ja, ich hatte dann mit Uwe Jung-Andreas irgendwann mal telefoniert. Er hat eigentlich nur mal so gehorcht, wie es aussieht. Habe ich gesagt, ja, so und so ist es. Und hat durch die Blume dann mal gefragt, ob ich mir das auch vorstellen könnte, wieder nach Dessau zu kommen. Da habe ich gesagt, ja, aber unter der Bedingung, dass ich eine Ausbildung machen kann, weil ich schon diverse Studiengänge angefangen habe, aber noch nichts vollendet hatte, dass ich dann endlich mal für den Notfall auch was hätte, falls ich mich jetzt wirklich mal verletzen sollte oder irgendwas. Was natürlich von den Eltern seit 15 Jahren gepredigt wurde, jetzt auch mal irgendwann umgesetzt.
Hat dann ja offensichtlich geklappt. Du machst eine Ausbildung.
Genau, hab die auch um ein Jahr verkürzt. Bin jetzt einen Tag nach unserem Vorbereitungsstart habe ich meine mündliche Prüfung und hoffe, dass ich da dann durch bin.
Und wenn es durch ist, was bist du dann?
Dann bin ich Kaufmann für Büromanagement.
Cool. Also wir drücken dir die Daumen.
Klingt cool, ja. Danke.
Wenn wir es mal rein sportlich jetzt betrachten. Was war euer großes Plus diese Saison?
Du hast vorhin, glaube ich, schon erwähnt, dieser außergewöhnliche Start war, glaube ich, schon, hat, glaube ich, auch viel Ruhe erstmal reingebracht. So, man wusste als Aufsteiger, gerade auch in der Saison wird es besonders schwierig. Ich meine, das Gute ist, dass es für alle besonders schwierig war. Aber gerade als Aufsteiger ist es natürlich sowieso immer schwierig. Ja, und dann mit 10 zu 2 Punkten zu starten, hat natürlich auch keiner gedacht. Da haben wir aber
Genau, ganz
dann.
kurz, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ihr seid Aufsteiger. Ihr seid Aufsteiger. Das habe ich wieder völlig verdrängt. Aufgrund wahrscheinlich auch dieses Starts habe ich das schon gar nicht mehr im
das war
Hinterkopf
schnell.
gehabt.
Ja. Nee, da haben wir aber auch lange, lange von gezerrt. Und ich meine, wir hatten 10 zu 2 und ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir jetzt haben, aber 29 Pluspunkte.
Jetzt habt ihr 29 zu 41.
Ja, also dann 19 zu 39 Punkte dann geholt seitdem. Also hätte besser laufen
Ja, aber auf der anderen Seite seid ihr in der komfortablen Situation, den Klassenerhalt vorzeitig feiern zu können.
Zum Glück, ja. Ich meine, was da für Druck, ich will es nicht Druck nennen, aber für Unruhe auch reinkommen kann, hat man ja auch in Emstetten zum Beispiel gesehen mit den vielen Trainerwechseln. Und da ist man natürlich dann schon froh, wenn man es einige Spieltage vorher geschafft hat und gerade auch nach dieser extrem langen Saison jetzt am Ende weiß, man muss nicht mehr unbedingt. Klar wollten wir gestern gewinnen, ich glaube, das hat man auch gesehen, wir wollen auch nächste Woche gewinnen, aber man hat nicht diesen unbedingten, jetzt nenne ich es doch Druck, gewinnen zu müssen. Das ist natürlich ein deutlicher Vorteil.
Wenn man Aufsteiger ist, dann weiß man oder man erwartet, es wird irgendwann auch ein paar Niederlagen geben, logischerweise. Und oftmals ist es der Fall, dass du von Beginn an unten drin steckst, dass du viele Niederlagen, ja, leider bekommst und dann versuchen musst, dich irgendwie reinzuarbeiten. Ihr habt komplett den anderen Weg gewählt, ihr habt einfach fast alles gewonnen zu Saisonbeginn. Wenn dann aber irgendwann tatsächlich diese Aufsteigerphase kommt, in der man mehr Spiele verliert, dann hat man ja dieses Polster. Ist es dann ist es dann leichter, die Saison zu bespielen? Oder wegen dieses Polsters und dieses guten Saisonstarts ein ganz anderes Gefühl, weil du weißt, was du kannst?
Teils, teils. Was, glaube ich, bei uns dann auch so ein bisschen Thema war, dass man sich auch relativ oder dass man relativ früh angefangen hat, sich auch so ein bisschen darauf auszuruhen. Ne? Ich meine, man hat, klar hat man auch ein paar Späße gemacht von wegen, ja, jetzt können wir auch in die erste Liga aufsteigen und so, aber dass wir dann nicht nochmal 10-12, dass wir den die nächsten 5 Spiele nicht auch nochmal alle gewinnen, das war uns auch allen bewusst und dass auch mal eine Phase kommen wird, wo wir auch mehrere Spieler hintereinander verlieren werden, das war auch klar. Was natürlich ärgerlich ist, wo das Spiel jetzt auch gestern wieder mit reinpasst, dass wir noch so viele Spiele hatten, die wir eigentlich hätten gewinnen müssen. Und dann hätte man auch mit der Saison durchweg zufrieden sein können, glaube ich. Auch da gibt es so viele Beispiele. Ich meine, wir haben in Rimpa deutlich geführt, wir haben in Eisenach geführt, wir haben in Aue geführt, wir haben zu Hause gegen Aue haben wir geführt und auch immer kurz vor Schluss noch geführt und verlieren diese Spiele alle oder haben in Rimpa unentschieden gespielt. Und das ist schon was, was vielleicht auch unserer jungen Mannschaft geschuldet ist, wo man aber gerade für die nächste Saison, weil nächste Saison nochmal unfassbar schwierig wird, gerade mit den starken Aufsteigern auch, da muss man halt diese Spiele gewinnen, weil ansonsten werden wir nächste Saison stark zu kämpfen haben.
Aber vielleicht gewinnst du dann gerade diese Spiele aufgrund der Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast.
Das ist zu hoffen, ja. Aber das Problem ist ja, dass wir das quasi durch so einen roten Faden durch die Saison schon zieht und man eigentlich in der Saison hätte schon lernen müssen oder hätte lernen können. Haben wir leider nicht geschafft. Deswegen müssen wir das nächste Saison auf jeden Fall schaffen, weil sonst wird es, wie gesagt, ganz schwer.
Okay, also ich höre raus, Dessau hält die Klasse, das große Ziel check, aber so ganz zufrieden bist du, wenn man sich den Verlauf anschaut, trotzdem nicht.
Nee, nee. Gerade aufgrund dieser Spiele. Also klar steht immer dieses Ziel Klassenerhalt über allem, gerade bei uns. Und es war aber auch nicht so, dass man sich so extrem drüber freuen konnte nach dem Sieg gegen Hamm, weil man schon viele Spiele davor wusste, okay, wahrscheinlich reicht's. Müsste schon viel schief gehen, damit es nicht funktioniert. Was dann natürlich anders ist, wie wenn man jetzt in Emstetten zum Beispiel gegen Fürstenfeldbruck gewinnt und weiß, okay, jetzt hast du einen riesen Schritt gemacht zumindest. Das war aufgrund dieser teilweise enttäuschenden Niederlagen schon so ein bisschen gedämpft. Ja, muss man schon so sagen.
Bedeutet, was ist nächste Saison für euch drin?
Wenn wir wirklich daraus lernen sollten, was ich hoffe und mir auch wünsche, dann sind wir natürlich auch wieder ein heißer Anwärter auf die Klassenerhalt. Aber man sagt es auch immer bei Aufsteigen, das zweite Jahr ist immer schwieriger. Und wenn man überlegt, was aus der ersten Liga noch alles runterkommt, was aus der dritten Liga hochkommt, wie sich die Mannschaften verstärken, die in der zweiten Liga sind, weiß man natürlich, dass es sehr schwierig wird.
Gratulation nochmal zu einem starken Klassenerhalt, sage ich trotzdem, Punkt. Und habe jetzt noch eine sehr interessante Geschichte zum Abschluss dieses Hauptteils gelesen. Denn eine andere Mannschaft, die auch vorzeitig die Klasse gehalten hat, ist der TV Hüttenberg. Und der TV Hüttenberg hat jetzt beim TuS Ferndorf gewonnen am Wochenende und musste personell ordentlich rotieren. Und da kamen dann sehr viele junge Spieler dazu. Und jetzt gab es eine Pressemitteilung, dort wurde dann der Trainer zitiert und er sagte, dass er die Mannschaften einteilt, nicht nur in Jung und Alt dann die Spieler, sondern dass die Alten die Pokémons sind und die jungen Spieler, die jetzt dazugekommen sind, sind jetzt eine Mickey-Mäuse. Jetzt meine Frage, habt ihr auch in Dessau solche wunderschönen Begriffe? Habt ihr auch Pokémons und Mickey Mäuse bei euch? Oder fallen dir andere, passendere Begriffe zu eurer Mannschaft ein?
Oh Gott, nee. Bei uns gibt es eigentlich nur Jung und Alt. Also da gibt es keine Pokémons oder Digimons oder was auch immer. Wir haben ein paar Spieler dabei, die, wenn mir jetzt ein Synonym für Foul einfallen würde, dann würde ich das jetzt raushauen, aber
für ein Foul?
Für Foul, ja. Oder wir haben halt einige junge Spieler, die sehr viel Potenzial haben. aber zumindest diese Saison noch nicht so viel draus gemacht haben. Und
Ach, für faul mit AU, faul sein.
genau, faul sein, ja, so meinte ich das.
Balu der
Aber da
Bär.
fällt mir
Balu
jetzt
der
kein
Bär ist.
Synonym an. Was sagst du?
Balu der Bär ist doch relativ gemütlich, oder?
Ja, nicht schlecht. Den muss ich vielleicht mal
Wobei, da
mitnehmen,
muss man körperlich sehr. Ich meine, ich bin auch gemütlich, aber ich habe nicht die Körpermasse für Balu.
oder jetzt, um in Pokémon zu sprechen, so ein Relaxo oder sowas.
Da muss ich sagen, bin ich völlig raus. Bist du so ein Pokémon-Spieler gewesen früher?
Ja, früher schon, ja. Gameboy gehabt, mit Karten noch gespielt auf dem Schulhof, naja, alles dabei gewesen.
Auch hier, sag schnell, wie heißt es? Pokémon Go mit dem
Pokémon
Handy?
Go? Nee.
Nein. Das war Markus Dangers von der HSG Konstanz. Der hat das erzählt, dass er da in der Hochphase durch den Ort gelaufen ist und dann überall versucht hat, irgendwelche Pokémon-Spieler zu suchen und zu finden.
Ist in Konstanz vielleicht auch ganz, ganz cool, weil da findest du wahrscheinlich mehr Wasser-Pokémon durch den großen Bodensee,
Ja, möglicherweise. So,
ne?
zurück zum Handball und dann sind wir gleich auch am Ende, denn wahrscheinlich musst du noch ein bisschen lernen für deine mündliche Prüfung, die dann bald kommt. Aber das hast du dir natürlich wunderbar gelegt, dass du dann schön in der Sommerpause so ein bisschen lernen kannst, ne? Ist das absichtlich so?
Na klar. Ich hätte es ja auch gerne nächste Woche schon gehabt, aber dadurch, dass ich verkürzt habe und das auch ein bisschen, also nicht von Anfang an klar war, dass es dann doch so kurz wird, bin ich natürlich eher nach hinten gerutscht. Und der Rest, der turnusmäßig seine Prüfung jetzt hat, natürlich am Anfang dran sind.
Aber bist gut davor.
Was?
Du bist aber gut davor.
Gut davor.
Inhaltlich, vom Stoff her.
Ja. Kenne ich nicht den Ausdruck, aber nicht schlecht.
Also du bist gut vorbereitet.
Ich bin gut vorbereitet, ja.
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 Dann kommt jetzt die letzte Frage, die traditionell am Ende dieses Podcasts hier gestellt wird im zweiten Teil. Was würdest du am Handball verbessern? Gibt es eine Regel, die du gerne ändern würdest oder reinpacken würdest oder abschaffen würdest?
Regel vielleicht nicht unbedingt, aber was mich zum Beispiel. Ich habe mit Nationalmannschaft jetzt nicht so viel am Hut, aber was mich stört, sind diese großen Turniere jedes Jahr. Also ich finde, dadurch verlieren diese Turniere stark an Wert und ich kann ja auch nicht sagen, wer momentan Europameister oder Weltmeister ist, weil das gefühlt jeden Sommer oder jeden Winter ist irgendein Turnier und die gerade jetzt auch in dieser Saison, ich meine, was so ein Pekeler zum Beispiel an Spielen absolviert, das ist absolut Wahnsinn. Also, dass die Leute das durchhalten oder auch so ein, wenn man mal Kiel allgemein guckt, Duvnjak und Co., also wie die Leute das schaffen. Ich meine, wir sagen auch schon, wir sind platt und wir haben 38 Spiele, nee, 36 Spiele dann bald und die haben, keine Ahnung, 60 Spiele oder irgendwie sowas. Also, das würde ich auf jeden Fall ändern, um darauf zurückzukommen. Einfach wie beim Fußball, alle 4 Jahre zu machen oder beziehungsweise alle 2 Jahre Europameisterschaft und alle 2 Jahre, nee, andersrum. Also alle 4 Jahre WM und alle 4 Jahre EM und dann immer im Wechsel. Ja.
Auf der einen Seite hast du dann körperliche Pausen und zweitens, es verwässert nicht so. Man kann sich eher an diese
Genau.
großen Events erinnern, was vielleicht auch für das Standing so sorgt, ne? Also,
Was da
ja,
gerade
wenn
in
ich.
dieser Saison ist, um dich nochmal zu unterbrechen kurz, also man kann ja momentan gefühlt jeden Tag Handball gucken. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der unbedingt so viel Handball guckt. Und wenn dann auch noch jeden Tag Handball kommt, und dann geht es im Sommer, ist ja glaube ich Olympia wieder, dann kommt auch wieder Handball, das ist.
Es ist sehr viel. Es ist sehr viel und anstrengend dann, ja. So, das würdest du am Handball verbessern wollen. Übrigens Weltmeister Dänemark und Europameister müsste, wenn ich es richtig im Kopf habe, Spanien sein. 2020, ja, da ist Spanien Sieger geworden.
Siehst du,
So.
weiß ich gar nicht.
Aber man muss nachdenken. Man muss tatsächlich ein bisschen nachdenken. Du hast schon recht. So, jetzt blicken wir aber nicht zurück, sondern abschließend nach vorne. Du sagst uns, was passiert. Der Blick in die Glaskugel mit Vincent Sohmann. Es ist die letzte Woche der Saison. Hätte ich nicht gedacht, dass ich dass ich das mal sage, weil die Saison dann doch tatsächlich echt extrem lang war. Und ich stand 0 Minuten und 0 Sekunden auf der Platte. Das muss man dazu sagen. So, du erzählst uns jetzt mal. Du hast schon erzählt, wer aufsteigt und so weiter. Es gibt ja auch noch zum Beispiel morgen am Dienstagabend das Duell Hamburg gegen Hamm. Da kann Hamburg das dann perfekt machen. Wir schauen aber auf den kompletten letzten Spieltag, den du uns jetzt vorhersagst. Und der ist am Samstag um 18 Uhr. Alle Spiele gleichzeitig. 18 Uhr live auf Sportdeutschland TV. Bietig Heimspiel gegen Hamburg.
Da müsste ich eigentlich das Spiel morgen in Hamm noch abwarten, um das richtig zu tippen. Aber tippe ich schon auf Hamburg, glaube ich.
Dormagen empfängt Elbflorenz.
Elbflorenz.
Rimpa in Konstanz.
Konstanz. Wann spielen die nochmal? Weißt du das vorher?
Konstanz spielt ja jetzt auch unter der Woche nochmal. Und zwar auch morgen 19:30 in Großwallstadt.
Ah ja.
Die letzten beiden, also auch schwierig. Großwallstadt und Rimpa sind das Restprogramm von Konstanz. Dann haben wir noch Großwallstadt gegen Gummersbach.
Gummersbach.
Hüttenberg empfängt Dessau. Jetzt bin ich gespannt.
Dessau. Ja, es geht ja noch um
Ja.
DHB-Pokal bei uns. Wer jetzt gehört, wer 14. wird, ich weiß auch nicht, wer sich das schon wieder ausgedacht hat, aber ich glaube, die ersten 14 qualifizieren sich ja für den DHB-Pokal. Und dafür müssen wir ja jetzt gewinnen in Hüttenberg. Und das wollen wir eigentlich noch schaffen.
Dafür müssten wir jetzt den Pokal-Podcast machen, um das nochmal zu analysieren. Aber bist du herzlich eingeladen, damit wir den nochmal starten. So, das ist euer internes Ziel, also nochmal, sich für den Pokal zu qualifizieren. Vier Partien noch. Lübeck gegen Emstetten.
Schwartau.
Lübbecke gegen Ferndorf.
Lübbecke.
Deine Ex-Kollegen aus Hamm spielen bei Fürstenfeldbruck, das sich dann aus der Liga verabschiedet.
Fürstenfeldbruck, sage ich. Letztes Heimspiel nochmal. Ich glaube, die hauen nochmal alles raus.
und Aue Wilhelmshaven.
Oh, die machen jetzt die 10 Spiele in Folge, machen die, glaube ich, auch noch klar.
Das sagt Vincent Sohmann vom Dessau-Roßlauer HV. Wenn ihr das übrigens genauso seht oder komplett anders, dann klickt euch in die Story der zweiten Handball-Bundesliga auf Instagram und dann könnt ihr am Spieltag selbst auch immer nochmal abstimmen. Da fragen wir euch, was ihr denn so glaubt, wie die Spiele ausgehen. Vincent, ich danke dir für deine Zeit.
Danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne zum Pokal-Podcast wieder.
Ja, das werden wir auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Ich bin sehr gespannt. Dann muss ich Dessau aber qualifizieren. So,
Ja, gut.
ihr seid erstmal am Zug.
Dann sprechen wir Samstagabend nochmal am
Sehr
besten.
gerne. Ich danke dir sehr. Alles Gute für euch. Dann schöne Sommerpause und vor allem alles Gute für die Prüfung.
Danke, danke. Bleib gesund, oder? Wie sagt man jetzt? Bleib negativ.
Bleib. Ja, bleibt negativ, das ist positiv. Liebe Grüße. Und das gilt übrigens auch für euch zu Hause. Bleibt auch ihr negativ, passt auf euch auf. Bleibt oder werdet gesund. Das kann man auch noch dazu sagen. Und nächste Woche nochmal einschalten. Kommenden Montag sind wir nochmal wieder da mit dem zweiten HBL-Update. In diesem Sinne, schöne Woche und tschüss.